Schön. Jesus, zu dir dürfen, können wir gehen. Halleluja, Lob und Dank. Und der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Egal, was ihr habt, egal, was euer Problem ist, kommt her zu mir. Der Herr Jesus ladet jeden ein, er ist für jeden da. Er hat für alle Sprechstunde. Ja, er nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen. So wie der verlorene Sohn. Ich darf zu meinem Heiland kommen, Tag und Nacht. Egal, was mein Problem ist. Mein Thema heute ist, Gott hat eine Aufgabe für dich. Der hat Arbeit für dich. Es gibt keine arbeitslose Christen. Christen dürfen gar nicht arbeitslos sein. Die dürfen nicht in Rente gehen. Die arbeiten bis zum letzten Atemzug. Das so sehen wie die Aposteln, verstehst du? Entweder sterben sie als Märtyrer, aber sie arbeiten bis zuletzt, bis zum letzten Atemzug. Und so, das sind Christen. Gott hat eine Aufgabe für jeden Einzelnen. Gott hat Gaben gegeben den Menschen, Gott gab Fähigkeiten. Jeder Mensch ist begabt, es gibt keine unbegabte Menschen. Du sagst, ja, aber die einen können gut singen, die anderen können vielleicht gut schreiben, die anderen können gut sprechen oder die können dies und jenes. Als unsere Tochter so in die Musikschule, als wir sie in die Musikschule schicken wollten, dann war sie so unmusikalisch, also, und wir waren so traurig. Wir spielen Musik, meine Frau und ich, wir haben Musik gemacht, aber unser Kind ist so unmusikalisch, und dann lesen wir von der Yamaha-Methode, und die sagen, jeder Mensch kann singen, weil wie auch jeder Vogel zwitschern kann. Man muss nur rechtzeitig und frühzeitig anfangen. Und das ist genauso auch im christlichen Leben. Wir müssen rechtzeitig und frühzeitig anfangen, dass wir sofort, wenn wir uns bekehren, gleich Zeugnis geben, Jesus bekennen, für Jesus arbeiten, etwas für Jesus tun. Und jeder kann etwas tun. Also ich bin auf dem Standpunkt, jeder kann für den Herrn was tun. Jeder kann sich gebrauchen lassen. Er muss sich nur einsetzen lassen. Du kannst für Jesus gehen und missionieren und arbeiten. Du kannst, wenn du das nicht kannst, dann kannst du beten, Gebet. Dann kannst du also für die Arbeit beten, für die Missionare beten. Oder wenn du nicht gehen kannst und wenn du nicht beten kannst und dergleichen, dann kannst du geben. Vielleicht hat der eine oder andere die Gabe des Gebens, und es gibt eine Gabe des Gebens. Wer nichts hat, kann nichts geben. Aber es gibt Leute, die können das Reich Gottes unterstützen. Wie würde das Reich Gottes aussehen, wenn Menschen das Reich Gottes nicht unterstützen würden? Meine These und meine Philosophie ist, wenn 10 Leute den 10. zahlen, kann der 11. in die Mission gehen. So einfach ist es. Ja, jeder kann etwas tun. Der muss nur anfangen irgendwo. Und zwar bei seiner eigenen Haustüre. Die Schwaben haben etwas Schönes. Sie haben die Kehrwoche. Und jeder kehrt vor seiner Tür. Und da ist die Stadt am schnellsten sauber und der Hof am schnellsten sauber, weil jeder seinen Abschnitt macht. Und wir haben jeder von Gott einen zugeteilten Abschnitt. Das ist unser Bereich. So viele Menschen lassen ihre Gaben liegen, lungen herum, so wie die in der Geschichte, wie hier wir lesen, die sitzen müßig am Markt, und da ruft der Meister, der Weinbauer, jemand um morgens in aller Früh, dann eine Mittagszeit, dann kurz vor dem Feierabend, aber jeder wird gerufen. Manche werden im Alter, im hohen Alter noch berufen, und sie sind in der Rente und sie werden von Gott noch gebraucht im Rentenalter, dass sie da für Gott arbeiten. Leg mal ein paar alte Kartoffeln in den Boden und du wirst sehen, wie die aufgehen und die aufwachsen. Da gibt es plötzlich junge Kartoffeln. Jeder Einzelne kann etwas tun. Jeder kann sich gebrauchen lassen, muss nicht untätig sein. In der Bibel heißt es, wir sollen unser Licht leuchten lassen und das Licht nicht unter dem Scheffel stellen. Jeder Einzelne. Wir können reden, denn die ersten Christen, da heißt es, und sie gingen umher und plauderten über Jesus. Hast du schon gehört, das Neueste, die Maria ist geheilt worden, die Martha ist geheilt worden, dem und jenem hat Gott geholfen, verstehst du? Und dann, sie plauderten. Und das ist, wie das Evangelium verbreitet wurde, es wurde geplaudert. An der Ecke da irgendwo im Imbissstand oder in der Weinstube oder am Stammtisch. Wie? Plaudern einfach. Erzähl, was Gott in deinem Leben getan hat. Gott hat eine Aufgabe für dich. Das ist mein Thema. Es gibt viel zu tun. Wir sollen es anpacken und gleich weitergehen. Die Gemeinde Jesus ist ein besonderes Volk Gottes. Sie haben etwas zu sagen, etwas der Welt zu geben. Und vor uns liegt die unerlöste Welt. Sobald du hier zur Tür rausgehst, betrittst du das größte Missionsfeld der Welt. Das ist Deutschland. Deutschland braucht Jesus. Seine Millionen gehen vor die Hunde. Da kassieren irgendwelche Banditen dann unser Volk. Ja, wir sollten missionieren und für Gott arbeiten, bevor die Kommunisten kommen oder Faschisten kommen oder wer auch immer kommt. Es gibt so viel ungerettete Menschen, so viel Verlorene, so viel Unerlöste. Eine amerikanische Schuhfirma Sie wollten neue Märkte erschließen. In Amerika fast sehr, oder sehr viele von dieser Marke, die Schuhe, die, und so weiter. Und jetzt wollten sie neue Märkte erschließen. Dann haben sie einen Mitarbeiter aus ihrer Mitte, einen guten Verkäufer nach Afrika geschickt. Der soll mal dort paar Märkte erschließen. Der steigt aus dem Flugzeug raus und er geht so übers Land oder fährt übers Land und da sieht, ach, die Leute vom Dorf, die laufen alle barfuß, steigt wieder ins nächste Flugzeug und fliegt zurück und sagt, also die brauchen keine Schuhe, die laufen barfuß, das Klima ist dort gut und so weiter und die können barfuß laufen. Das kommt dann zu den Akten und die haben keinen neuen Markt erschlossen. Aber da liest ein Innendienstmitarbeiter, sagt er, das gibt's doch nicht. Die Leute laufen barfuß, also ich, und hat sich dann gemeldet bei der Firma, ich möchte die Sache mal nachgehen und mal prüfen, ob das so wirklich ist. Und dann war es auch so, er flog rüber, hat die Leute gesehen, da auf dem Dorf, wie alle barfuß laufen, dann steigt er wieder ins nächste Flugzeug und fliegt zurück und sagt, das ist unser Markt, die laufen noch alle barfuß, die haben nicht unsere Schuhe. Und der Markt wurde erschlossen. Nur als Beispiel, wie sollten die Dinge positiv betrachten, so wie Gott die Menschheit sieht. Die Menschen sind verloren, die Menschen brauchen Jesus, die Familien gehen kaputt, die Seelen gehen kaputt, jetzt durch Corona gehen die Kinder kaputt, psychologisch kaputt und so weiter, sie sind krank. So, wir haben einen großen Auftrag, die Botschaft der Hoffnung zu verkündigen. Leute, es gibt einen Heiland, der heilt die Menschen, der beschützt die Menschen, der hilft den Menschen. So, der Glaube macht den Unterschied, die Sichtweise, dieser Blickwinkel, wie wir die Sache sehen, unsere Einstellung, das macht den Unterschied. Und wir sollten die Menschen mit den Augen Gottes sehen, nicht von unserer Warte aus, ja, das ist nur den Ausländer. Wir haben hier in Berlin 183 verschiedene Volksgruppen mit mehr als 5000 Leuten. Und wir müssen nicht in Mission gehen. Ich muss nicht in die Mission gehen. Ich muss nur über die Straße laufen, dann begegne ich aus allen Herren Ländern Leute. Aus der Türkei, ich dürfte in der Türkei nicht predigen, aber hier kann ich den Türken das Evangelium bringen. Die brauchen das Evangelium, die Moslems brauchen das Evangelium. Wenn ich in die muslimischen Länder gehen würde, die würden mich abschlachten. Aber hier, ich kann den Leuten von Jesus erzählen. Denen aus Afghanistan, denen aus Syrien, denen aus, was weiß ich, wo, irgendwo aus Nordafrika. Ich kann von Jesus erzählen, dass Jesus ein guter Herr ist, dass ein guter König ist. So. Wir haben einen Auftrag und wir können das, auch wenn wir ihre Sprache nicht können, ich kann ihnen wenigstens ein Traktat geben und das Traktat spricht für sich selbst. Die können lesen, die sind nicht dumm, verstehst du, sie sind hochgebildet, manchmal gebildeter als wir Deutsche sind. Die haben studiert, bloß sie können hier nicht arbeiten, weil ihr Studium hier nicht anerkannt wird, aber sie verstehen und wir sollten liebevoll auf die Menschen zugehen, wir sollten die Menschen nicht abweisen, wir sollten die Liebe Gottes in unseren Herzen haben und wenn du einen Menschen liebst, wirst du die Menschen gewinnen. Sprich und predige den Menschen mit dem Herzen. Verkündige Jesus mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf und mit dem Mund und sagen, so spricht der Herr. Nein, predige liebevoll. So, alle Menschen gehören Gott. Sie sind seine Hände Werk und sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus. Und guck mal, Coca-Cola ist überall auf der Welt zu finden. Jeans ist fast überall gibt es auch zu kaufen. Und warum verkündigen die Leute nicht Jesus und predigen Jesus in alle Herren Länder und allen Menschen und bringen Jesus nahe? Ich möchte eine Geschichte lesen aus der Bibel, 2. Könige, Kapitel 6, von Vers 1. Da lese ich von einem Mann, ein Prophetenschüler. Der Prophet Elisa hat eine Prophetenschule gehabt und diese Prophetenschule ist zu klein geworden. Sie mussten da anbauen und da heißt es hier, eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa, wie du siehst, ist der Ort, an dem wir uns hier treffen, nicht groß genug. Lass uns zum Jordan gehen und hinuntergehen und so weiter. Und jeder soll einen Baumstamm nehmen und wir wollen den Versammlungsort ausbauen, vergrößern. Und da gehen sie nur und Elisa sagt, ja, geht, bitte, macht es. Aber ich gehe auch mit euch mit. Und dann hat er eingewilligt, dass er mitgegangen ist. Und das war gut, dass er das getan hat. Denn am Jordan, als die dann das Holz fällten, da passierte etwas. Ein Junge, weißt du, und das ist, ich möchte sagen, wie arbeitet man für Gott? Und wir erklären anhand dieser Geschichte, dass man nicht schlafen sollte, dass man mit offenen Augen arbeiten sollte und dass man eine scharfe Axt haben sollte. Mit einer scharfen Axt. Und am Jordan angekommen, begannen sie Bäume zu fällen, lese ich hier weiter. Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Ach, mein Herr, rief er erschrocken. Und die Axt ist auch noch dazu geliehen. Und dann sagt der Prophet Elisa, wo ist die Axt hingefallen? Und dieser Mann zeigte die Stelle, wo die Axt ins Wasser gefallen ist, und so weiter. Und da schnitt er einen Stock ab und warf diesen Stock, dieses Holz ins Wasser. Und das Eisen begann zu schwimmen. So was hast du noch nie gehört. Das Eisen schwimmt doch. Die Schiffe sind auch aus Eisen und schwimmen doch, wenn man es klug macht. Nur nebenbei. Und dann sagt dieser Elisa hier diesem Jungen, nimm jetzt heraus das Eisen und steck es wieder an die Axt, an Stiel. Für Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle, keine Auswegslosigkeit, keine Verlegenheit. Ja, die wollen nicht. Der Boden ist so hart. Das hängt von deiner Einstellung ab, wie du zu der Sache stehst. Ich möchte einige Prinzipien hier weitergehen, die ich von dieser Geschichte ableite. Ja, es geht um diesen Mann, der seine geistliche Schärfe verloren, die Axt ist stumpf geworden. Der hat nur gehauen und plötzlich ja, hat gar nicht gemerkt, dass die Axt locker ist und vom Stiel fällt. Und was macht der Rest der Gruppe? Sie fallen weiter und fällen weiter und die kümmern sich gar nicht, was der jetzt hier hatte. Nur der Prophet Elisa sieht es oder der schreit, meine Axt, wo ist es? Weißt du, du kannst mit dem Stiel nicht Bäume fällen. So dumm sind manche, aber die tun es trotzdem mit dem Stiel. Sie haben keine Geistesschärfe, kein Gottesbewusstsein, keinen Sendungsauftrag. So viele Menschen haben den Sendungsauftrag verloren. Die Prophetenschule hier musste expandieren, ein größeres Gebäude bauen und beachte, dass bei jeder Aufgabe muss sich jeder um sich selbst kümmern. Wie sieht es mit meiner Axt aus? Wie sieht es mit meiner Berufung aus? Wie sieht es mit meinem Wissen, meiner Geistesschärfe aus? Bin ich immer noch auf dem neuesten Stand? Weißt du, wer heutzutage, das gilt nicht nur für die Christen und Bibellesen, das gilt im Beruf auch, so viele Menschen kommen unter die Räder, wenn sie sich nicht fortbilden. Du musst dich heutzutage ein paar Mal deinen Beruf wechseln und umlernen und dich fortbilden und fortbilden. Ja, sonst bleibst du irgendwo unter die Räder. So, und jeder muss um sich selbst kümmern, sich selbst entwickeln. Und da heißt es, jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus dem er dann einen neuen Versammlungsort baut oder mit anbaut. Jeder soll sich mit einbringen. Du kannst dich überall einbringen. In Gottes Plan gibt es keine unbrauchbaren Menschen. Jeder kann sich einbringen. Und im Gottes Plan gilt geistliche Schärfe. Ist deine Axt scharf? So viele Christen möchten für Gott arbeiten, aber sie sind nicht bereit, ihre Axt zu schärfen. Zuerst ist es wichtig, dass du deine Axt schärfst, dass du richtig reinschlagen kannst, dass du richtig Bäume fällen kannst. Weißt du, mit deiner scharfen Axt erledigst du viel mehr und viel schneller in kürzeren Zeit. Da musst du nicht immer klopfen und immer noch klopfen. Wir alle haben eine Aufgabe und unsere erste Aufgabe ist, ich muss wachsen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen in meinem Leben, so wie der Johannes der Täufer sagte. Und es gibt keine Ausnahme. Wir Menschen müssen wachsen. Wir dürfen nicht auf dem Stand von 50 Jahren sein oder bleiben. Wir müssen mitgehen. Wir müssen mit der Zeit mitgehen. Schickt euch in die Zeit, heißt es in der Bibel. Passt euch an. Weißt du, ich könnte genauso altmodisch wirken. Das haben sie früher gemacht, so wie der Herr Jesus und die Apostel, verstehst du? Die haben keinen Computer gehabt, die haben kein Telefon gehabt, die haben kein Auto gehabt, die haben nichts gehabt, kein Flugzeug. Wir sollen lernen, schickt euch in die Zeit. Und Gott hat uns diese Zeit gegeben. Ich kann in wenigen Minuten tausende Leute erreichen und unsere Predigt hier im Internet, das hat Peter mir erzählt, da hören viele Tausende jetzt die Predigt, auch wenn ich Amen gesagt habe, über 1000 Leute hören die Predigt, die warten schon darauf. Ja, und wenn wir mal einmal die Predigt zu spät einsetzen, dann schreiben sie mir gleich eine Mail, hast du die Predigt nicht ins Internet gesetzt? Ich weiß es. Verstehst du, Leute wollen hören Gottes Wort. Die Leute sind hungrig, die Leute haben Bedarf nach dem Evangelium. Alle Menschen. Und der Mensch ist religiös und er sucht, gerade in dieser verwirrten, verworrenen Zeit, sucht er Hilfe und Halt für sein Leben. Dann rennt er, wenn er bei Gott nicht findet, dann rennt er zu den Esoterikern, dann rennt er vielleicht woanders. die überhaupt nichts geben, verstehst du? Und dann gehen sie verloren, wie der verlorene Sohn. Der suchte auch das Leben und fand nur Schein. Gott hat eine wichtige Aufgabe für dich persönlich vorgesehen. Jeder ist zu etwas berufen. Find heraus, wozu du berufen bist. Der eine ist ein Bleistift und da wird's geschrieben. Der andere ist ein Dosenöffner, da öffnet er Dosen damit. Oder Türöffner, verstehst du? Wir haben alle irgendwie eine Funktion. Jeder Einzelne, keiner ist unbrauchbar. Wir sollen nur unsere Aufgabe erkennen und einsetzen. Du wurdest nicht von Gottes Plan hier einfach nur, dass du da bist und die Luft wegatmest und CO2 die Leute vergiftest oder was weiß ich. Wir sind da, um gebraucht zu werden, benutzt zu werden. Jeder Einzelne als Mann oder Frau, sogar die Kinder. Und ich habe schon erlebt, in Stuttgart, da hat ein Vater hat MS, Multiple Sklerose gehabt und er war krank, konnte nicht arbeiten. Und die kleinen Kinder von 10 und 11 Jahren, die waren bei uns in der Freizeit, die haben den Heiligen Geist bekommen, die kommen nach Hause und sagen, Papa, leg dich hin. Und da hat sie sich hingelegt auf der Couch, dann stand das Mädel vorne und der Junge stand unten. Dann haben sie im Namen Jesu gebeten, Papa, im Namen Jesu bist du geheilt. Und der Mann wurde geheilt, Bruder Georg, der kam dann nachher regelmäßig in meine Gottesdienste. Der wurde geheilt, weil Kinder geglaubt haben. Selbst Kinder können ein Segen für andere sein, ob sie alles verstehen oder nicht verstehen. Du musst nicht alles verstehen. Plaudere nur von Jesus. Sag, Papa, leg dich hin, wir beten für dich. Und wo zwei oder drei eins werden, was sie tun, das wird erfüllt werden, auch wenn es kleine Kinder sind. Ich könnte euch Geschichten erzählen, wie Kinder von Gott gebraucht worden sind. In Brasilien ist ein Bursche, der ist noch gar nicht so alt, der ist vielleicht 11, 12 Jahre alt, der predigt wie ein erwachsener Evangelist. Verstehst? Der kommt dann, die Mutter sitzt da und hört zu und dann predigt er vor hunderten von Leuten, weil er von Jesus, von der Sonntagsschule so von Jesus erfüllt und begeistert ist. Er macht es. Du solltest nur machen. Du solltest nur anfangen, nicht nur träumen und fantasieren und sagen, lieber Gott, gebrauch mich, zeig mir, was dein Wille ist. Der Wille Gottes ist schon längst in deinem Herzen. Du weißt schon als kleiner Bub und kleines Mädel, du weißt schon ganz genau, was Gott von deinem Leben wollte und will. Du fühlst, ich möchte Polizist werden, oder ich möchte Müllabfuhr, oder ich möchte dort und dort arbeiten, Krankenschwester sein, was weiß ich. Jeder hat irgendwo so einen Drang, inneren Drang, und du solltest dem inneren Drang nachgeben. Du wurdest, ja, für Plan Gottes, wie sein Königreich wurdest du erwählt. Wir sind hier auf dieser Welt, um Gottes Willen zu erfüllen, Gottes Reich zu bauen. Jeder einzelne, Gott sucht Bauleute. Der eine in der frühesten Jugend, morgens schon um 6 Uhr und der andere vielleicht nur mittags, so im Mittel-Age. Und dann der andere vielleicht gerade kurz vor Feierabend, ein paar Minuten. Aber alle kriegen den gleichen Lohn, die gleiche Segnung. Das ist vielleicht unsozial, was manche Leute denken, aber das ist Gottes Plan. Jeder wird gebraucht und jeder wird auch belohnt, richtig belohnt. Er kriegt das, was er kann. Und manchmal kannst du in deiner Jugend viel mehr erreichen. Zum Evangelisten Moody, der hat evangelisiert irgendwo in Amerika. Und dann erzählt er, heute haben sich 2,5 Leute bekehrt. Dann sagt er, gibt es auch halbe Leute? Doch, sagt er, ich habe 2 Kinder zum Heiland geführt und eine alte Oma. 2,5 Leute haben sich bekehrt bei ihm. Und bei einem Kind, wenn ein Kind sich bekehrt, dann ist das ganze Leben für Gott da. Verstehst? Stell dir mal vor, was so ein junger Mann, junge Frau später machen kann. Die gehen in die Mission oder wirken für Gott. Und die Omi natürlich auch. 2,5 Menschen hat er bekehrt. Du bist nicht ausgenommen. Jeder wird gebraucht. Jeder ist wichtig. Du sollst im Plan Gottes sein und den Willen Gottes erfüllen, dein Wille geschehe. Das ist das Gebet, was wir jeden Tag beten sollten in Vater unser. Dein Wille geschehe heute. Zu wem soll ich heute gehen? Wen soll ich heute anrufen? Wem soll ich eine Karte schreiben? Ja, wem soll ich was schenken? Ja, wer braucht jetzt meine Hilfe? In deinem Kiez, in deinem Umkreis, da kennst du die Leute und dort kannst du nur die Leute erreichen. Ich kann deine Leute nicht erreichen, die in deinem Kiez wohnen, aber du, die kennen dich, die sehen, wie du beim Einkaufen gehst, die Milchfrau und der Bäcker und was weiß ich. Die wissen es. Also lass dich gebrauchen. Finde deine Aufgabe. Das ist meine Botschaft heute. John F. Kennedy hat einmal gesagt, frage nicht, was Amerika für dich tun kann, sondern frage, was du für Amerika tun kannst. Und ich drehe diesen Spruch da um. Frage nicht, was kann Gott für mich tun. Die meisten Leute fragen, was kann der liebe Gott für mich tun? Frag, Ja, der hat schon alles getan eigentlich für dich. Und frag lieber Gott, was kann ich für dich jetzt tun? Nicht nur, was du für mich tun, mich heilen und so weiter. Du wirst gesund, wenn du anfängst, für Gott zu arbeiten. Du wirst glücklich, fröhlich, erfolgreich, wenn du etwas tust, dich einbringen. Das ist, der Segen kommt dann zu dir. Gott segnet nur die Arbeiter. Die Faulpelze werden nicht gesegnet. Frag, was kann ich für Gott tun? Und Jesus sagt das ganz klipp und klar. Er sagt hier in einer Botschaft, ihr wisst doch, dass alle Herrscher dieser Welt ihre Völker niederdrücken und die Mächtigen ihre Macht missbrauchen über die Menschen. Aber bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer der Erste sein möchte, der sei euer Sklave. Ja, ich bin doch nicht ein Sklave, dass ich putze oder dass ich das mache oder nicht. Fragt die Leute, was kann ich für dich tun? Und ja, frag, darf ich für sie beten? Wir haben eine Aktion mal gemacht hier in Berlin, ganz am Anfang, als wir die große Kirche hatten. Unsere Leute sind rausgegangen und die Leute sind nicht zu uns gekommen, aber wir sind zu den Leuten gegangen. Wir haben diese G-Struktur entwickelt, versucht zu entwickeln, und wir sind auf die Leute zugegangen, haben meinen Geschwistern gesagt, Geschwister, geht auf die Leute und fragt, darf ich für sie beten? Oder wir haben ganz wenige Leute abgewiesen bekommen oder Absagen bekommen, ich darf nicht beten. Ich bin in Karachi in Pakistan, ich habe meinen Talar angehabt und mein Kreuz und ich laufe so durch die Stadt auf den Markt. Ich habe zuerst die Geschwister gefragt, darf ich so gehen? Ich bin ja, die Leute sehen, dass ich dann mein Kreuz trage und so weiter in einem muslimischen Land. Och, sagen die Geschwister, bei uns ist das egal, kannst machen. Und dann stehe ich auf dem Marktplatz und dann kommt ein Moslem, der sogar in Mekka mal gewesen ist und dergleichen und sagt, Sie sind bestimmt ein Priester, sage ich, ja. Würden Sie für mich beten? Mittendrin auf dem Marktplatz, weil er das Kreuz gesehen hat, weil er den Talata gesehen hat von mir. Dann habe ich gebetet und plötzlich steht der ganze Traube von Leuten da. Verstehst du, wenn du etwas wagst, wenn einer anfängt, verstehst du, dann werden andere auch noch mit hineingezogen. Und da habe ich 3-4 Leute gehabt, wo ich dann beten durfte, auf dem Marktplatz, in einem muslimischen Land. Ja, nicht in einem christlichen Abendland, nein, in meinem muslimischen Land, du musst dich nicht schämen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, es ist eine Gotteskraft für mich, verstehst du? Und das Evangelium ist eine Gotteskraft. Und du musst nur diese Kraft freisetzen. Von nichts kommt nichts, in aller Liebe. Dienen, wer der Größte sein will, der soll euer Diener sein, freiwillig, mit Freuden, mit Begeisterung, sich nicht schämen. Einfach bekennen, das ist das Wichtigste. Bring dich ein, in welcher Form auch immer. Wir sollen Gott dienen ohne Druck. Ohne, dass uns jemand treibt und sagt, mach das, mach das, mach das. Wir sollen von uns aus einfach Freude haben und einfach etwas tun. Und die Liebe macht uns erfinderisch. Die Liebe macht uns erfinderisch. Ohne Verordnung, ohne Zwang. Dienen, ja, aus eigenem Antrieb, aus freien Willen, aus freien Stücken. Ohne, dass du was dafür kriegst. Ja. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart und ich gebe mich so richtig hin, wie ein Wasserfallprediger, das war ich. In Stuttgart habe ich gepredigt, verstehst du? Zersprechen habe ich auf der Straße gelernt, einfach für Jesus zu reden und so weiter. Und dann kommt so ein gebildeter, gescheiter Mann. Was springt Ihnen dabei raus? Ich habe ja gar nichts. Ich muss sogar noch bezahlen für alles. Muss mir die Genehmigung bezahlen, muss für das bezahlen, muss für dies bezahlen. Lautsprecher, muss die Batterien kaufen. Also ich muss alles bezahlen, auch die Gemeinde. Ich habe die Gemeinde am Anfang alles selbst finanziert. Mit meinem Taschengeld. Ja, arbeiten einfach und mit Freude. Und Gott segnet. Wir müssen anfangen. Ich habe mal den Saal gemietet und die Gemeinde, die Gruppe, die ich vorher hatte oder die ich übernommen habe, das waren 6-7 Leute, das waren keine gescheiten Leute. Entschuldigung, dass ich so rede. Der eine liest Zeitung, der andere ist mit Brille ohne Gläser drin. Also irgendwas hat bei dem nicht gestimmt. So habe ich die Gemeinde übernommen. Aber wir haben dann angefangen, im Glauben was zu tun, was zu arbeiten und dann springt was raus. Ich sage das, da springt was raus. Fang an zu dienen. Ohne, dass man vorher dich groß bittet und bettelt und so weiter. Und dann diene ohne Murren und Knurren. Das Wichtigste ist, dass du dienst und nicht fragst, was verdiene ich. Weißt du, Werke der Liebe, das ist das Wichtigste. Frag eine alte Omi in deiner Nachbarschaft und so weiter. Oder frag, darf ich mal Babysitter machen bei euch? Eine Familie, wo Mutter vielleicht ja nervlich fix und fertig ist. Frag, darf ich Babysitter machen? Oder darf ich deinen Hund ausführen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Frag mal, ja, jemand, wo du irgendeine Hilfeleistung machst, weißt du, und die Leute öffnen ihr Herz in dem Augenblick, wo wir helfen. Wir sollen Diener sein. Niemand kann vom anderen was verlangen, sondern du musst es freiwillig tun, aus freien Stücken. Find mal heraus, was kann ich tun? Oder du siehst in deiner Nachbarschaft einen alten Mann, eine alte Frau, frag, darf ich zu ihnen mal kommen und mal die Blumen gießen? Es gibt so viele Dinge. In unserer Welt und in unserer Kultur wird das Dienen missbraucht. Weißt du, da soll sich nicht missbrauchen lassen. Das ist nicht biblisch und das ist nicht göttlich. Aber wenn du aus Liebe etwas tust, wenn du siehst, da ist eine Not, pack's an. Ja, pack's an. Frauen müssen Männern dienen, Männer müssen den Frauen dienen, Kinder sollen den Eltern dienen. Wenn sie nachher erwachsen sind, dann müssen die Eltern versorgen. Du kannst so viel tun für deine eigene Familie, das ist schon Tag und Nacht zu tun, dein Opa und dein Oma zu bedienen und so, ja, auszuführen, mal spazieren gehen. Was würden alte Leute manchmal geben, wenn du dir mal unter den Arm nimmst und sagst, darf ich mit ihnen mal spazieren gehen? Verstehst du? Darf ich das? Weil du hast Auto, kannst mal ausfahren, die Leute, die kein Auto haben, kannst einladen zu einem Kaffee oder ins Kino oder was weiß ich alles. Du kannst so viel tun. In aller Liebe. Sei erfinderisch. Die andere Gemeinde, die bei uns in der großen Kirche war, die haben eine Zeit lang eine Evangelisationsmethode gehabt. Der Pastor war begeistert, hat ein Charisma gehabt. Der hat Leute sogar im Brunnen am Alex die Leute getauft, öffentlich, nur in aller Liebe. Das war ein Skandal natürlich, dass da Christen kommen und die Leute taufen da im Springbrunnen. Aber der hat eine Idee seinen Leuten gegeben, in aller Liebe. Nur diese Idee war, darf ich sie einladen, nicht in den Gottesdienst, ins Kino. Und da läuft da, der und der Film, wenn du einen guten Film weißt, also da keine Verbrecher da sind und kein Mord und Totschlag, aber ein guter Film, darf ich sie einladen. Und die Leute sind auf der Straße gegangen und haben Leute, junge Leute in ihrem Alter angesprochen, darf ich sie ins Kino einladen? Ja, und dann treffen sich, weißt du, und dann, wenn sie im Kino waren, dann sagt sie, ja, warum tun Sie das? Wurde da gefragt meistens. Ja, ich gehe in die Kirche da drüben. Ich darf dich auch noch dort einladen. Möchten Sie nicht in unsere Kirche kommen? Sei erfinderisch. Die Liebe ist erfinderisch. Hab ein Herz für die Verlorenen. Ich will das nur sagen. Du hast eine Aufgabe. Und viele haben nur einfach gehackt, 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 gehackt und dann die Axt verloren, die geistige Schärfe, diese Erfindungsgabe, dieses Charisma, dass sie kreativ sind. Wir müssen einander dienen. Fang an zu dienen. Jesus zeigt uns seinen Weg, wie man dient. Er ist nicht gekommen, dass man ihn bedient. Jesus will nicht, dass er bedient wird. Glaub doch nicht, dass er bedient werden möchte. Er kam, um zu dienen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Menschen zu helfen, Menschen zu suchen. Und er hat den Menschen das vorgelebt, was er gepredigt hat. Weißt du, wir sind ein lesbarer Brief, eine lesbare Bibel. Die Leute lesen nicht die Bibel, wollen auch die Bibel gar nicht lesen, aber die lesen dich, wie du lebst, lebst du auch wie die Bibel. Und ich sage euch eines, die Kommunisten wissen ganz genau, wie ein Christ aussieht. Ein Christ sauft nicht, ein Christ hurt nicht, ein Christ macht das nicht, ein Christ macht das nicht. Die wissen ganz genau, was ein Christ macht. Frag doch einen Moslem auf der Straße, der weiß ganz genau, was ein Christ macht und nicht macht. Und so, wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Und das ist schon, wo jeder seine Aufgabe hat, in aller Liebe. Jeder Gläubige ist ein Berufener, ein auserwähltes Werkzeug Gottes, Licht und Salz zu sein. Und einfach zu sagen, du, das macht man bei uns nicht. Verstehst du, wenn du Leute beleidigst oder Leute kritisierst groß oder die Leute schlecht machst? Finde deinen Platz im Reich Gottes. Wir sollen gehen, geben oder beten. Gebet, dreimal geh. Das ist dieses dreimal bei Christen. Gehen, Gebet und geben. Ja, fange was zu tun. Und wenn du das nicht kannst, du hast Geld, dann unterstütze das Reich Gottes. Was glaubst du? In der Bibel heißt es, die Gabe des Gebens, wer geben kann, der sollte geben. Und zwar reichlich. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Steht ja in der Bibel alles. So, Markus Kapitel 3, Vers 13, da heißt es, und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und ging zu. Die Leute wurden gerufen in Jesu Nachfolge, komm, folge mir nach. Und ich will euch aus den Fischern Menschenfischer machen. Wir können Berufungen nicht machen, das macht der liebe Gott. Weißt du, du wächst plötzlich in die Arbeit rein, plötzlich hast du so viel Freude, so viel Begeisterung. Am Anfang, als ich Christ wurde, dann hat mir der Evangelist geschrieben, ich sollte wenigstens 5 Minuten beten am Tag. Und ich bin nach 2 Minuten fertig gewesen mit dem Beten. Und dann habe ich gesagt, aber mir geht der Stoff so schnell aus beim Beten. Also ich weiß nicht, was ich beten sollte. Dann sagte er, nehmen Sie Traktate, verteilen Sie Traktate. Und wenn Sie jemanden gesehen haben, der so ein Traktat gelesen hat und empfangen hat und so weiter, beten Sie für den Mann. Du, ich habe plötzlich so viel zu beten gehabt. Lieber Gott, segne den Mann da drüben, der hat den Traktat angenommen und gelesen. Segne den Mann. Und so weiter, fing an, die Leute an zu segnen. Und ich sagte, es ist ein Geheimnis, wenn du für Gott arbeitest, bekommst genug Gebetsstoff. Mir ist bald halbe Stunde zu wenig gewesen. Da habe ich so viel Material gehabt. Ich habe gesehen, da ist eine Not und da ist ein Problem und da braucht jemand Hilfe. Wir können die Berufung nicht machen. Das macht der liebe Gott. Und wir sollen beten, lieber Gott, schick Arbeiter in deine Ernte, nicht in meine Ernte, in deine Ernte. Die Ernte ist Gottes Ernte, die muss eingebracht werden, bevor der große schreckliche Tag kommt. Es ist sein Werk, seine Arbeit und alles andere muss der Heilige Geist machen. Ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Herr, segne ihn, hilf ihm. Ich weiß nicht, ob du schon erlebt hast, wenn ich so mit dem Auto fahre und da sehe ich eine alte Oma oder einen buckligen Mann oder was weiß ich, große Menschen, die niedergeschlagen sind, dann sage ich, lieber Gott, segne die Frau da drüben. Ich sitze im Auto, ich habe keinen Kontakt mit ihm, außer Blickkontakt, aber ich stelle fest, plötzlich guckt sie sich rum. Die guckt sich rum. Verstehst du? Irgendwas, weißt du, du hast eine Ausstrahlung. Du bist ja Licht. Wir sollen nicht nur kritisieren, sondern wir sollen alle eine Ausstrahlung haben. Lieber Gott, segne die Frau da drüben. Und den Mann oder was weiß ich. Gott selbst stellt die Leute ein. Er sucht heraus, wen er wollte und wie er sie haben wollte, wie sie dienen sollten, wie sie gebraucht werden. Ein kleines vietnamesisches Kind wurde einmal gefragt, was willst du einmal werden? Und dieses Kind hat dann geantwortet, ich werde das sein, was der Herr aus mir machen will. Ja, was der Herr aus mir machen will, werde auch das, was Gott aus dir machen möchte. Wir sind für den Thron bestimmt, die Brüder und Schwestern. Wir sind als Könige bestimmt und wir müssen jetzt uns hier qualifizieren. Sind Wahlen und wenn oft, man sieht es in der Stadt überall so Gestände und die Leute verteilen Traktate, Zettelchen, Wahlzettel, verstehst du? Und da war ich erstaunt. Leute, die ganz hoch oben sind und kandidieren, die verteilen selbst auf der Straße die Zettelchen. Die sind nicht so schade, die müssen das machen, sonst kriegen sie keine Stimme. Es ist wichtig, dass die Politiker auch, die da kandidieren, jeder die Stimme bekommt. Wir sollen Stimmen für Jesus sammeln, nicht für eine Politik, nicht für eine Kirche, nicht für eine Religion, für Jesus Stimmen sammeln. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir sind für den Thron bestimmt. Wir sollen einmal sogar über die Engel regieren, heißt es in der Bibel, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen einmal die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug für die geringen Sachen? Löse deine Probleme zuerst zu Hause, in deiner Familie, und dann, du solltest dann über Engel regieren. Wenn du zu Hause deine Probleme nicht löst, wieso willst du dann über Engel eines Tages regieren? Die schwirren dir aus wie die Schmetterlinge. Und darum müssen wir jetzt aufhören mit diesem ganzen tickeles Zeug. Jetzt lernen hier, da fängt es schon an, wo Gott mich gebrauchen will. Du, das ist gar nicht der Rede wert. Komm, vergiss es. Ja, wisst ihr nicht, dass wir einmal die Engel richten werden? Und wie viel mehr über die Dinge des täglichen Lebens? Fang an, in deinem täglichen Leben die Probleme lösen. Da werden deine Hausgenossen sagen, ja, guck mal an, was ist mit dir los? Was machst du da? Ja, wir sind berufen, mit Jesus schon jetzt hier auf dem Thron zu sitzen, nicht erst im Himmel. Vergiss, das ist viel zu spät. Wir müssen hier lernen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, der Christ auch nicht. Und dafür müssen wir die gleiche Ausbildung, den gleichen Werdegang haben, wie Jesus gehabt hat. Doch bevor wir regieren und so weiter, müssen wir aufhören, uns zu amüsieren. Ja, ich will die Gegenwart des Herrn genießen. Halleluja, Lob und Dank. Nein, ich will die Gegenwart Gottes jetzt nicht genießen. Dies werde ich noch lang genug, die ganze Ewigkeit im Himmel tun. Dort werde ich jubilieren, tanzen, springen und was weiß ich. Hier muss ich arbeiten. Ja, dort wird es mir gut gehen. Da habe ich keine Probleme und keine Sorgen. Aber zuvor muss ich dienen. Wer der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Und wenn wir alles getan haben, dann müssen wir immer nur einen Satz sagen, was Jesus gelehrt hat. Wir waren unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir tun sollten. Frag dich selber, was soll ich tun? Was würde Jesus tun in dieser Situation, in meinem Fall? Christen sind Menschen des Dienstes. Sie dienen Gott. Sie dienen Gott. Das sind Christen. Finde deine richtige Aufgabe. Was ist deine persönliche Aufgabe? Wozu bist du da? Zuerst mal an dir selber, dann an deine Hausgenossen. Wenn du deinem Haus nicht vorstehen kannst, vergiss das Haus Gottes, das kannst du erst recht nicht. Aber deinem Umfeld, da musst du zuerst mal anfangen aufzuräumen, vor deiner Haustür zu kehren. Finde deine Aufgabe. Finde deinen Platz im Reich Gottes. Finde deinen Job. Was hat Gott für eine Aufgabe für mich? Was Spezielles, was soll ich tun? Der Ruf Gottes, es ist keine Forderung. Nein, das Gesetz Gottes ist schon in uns drin. Wir haben das, wir wissen es. Ich sollte das und das tun. Und wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Da fängt schon der ganze Dienst an. Unsere Bestimmung ist ein inneres Bedürfnis, ein inneres Muss. Wenn ich nicht sage, wer soll ihm vom Jesus was erzählen? Der geht als Ahnungsloser in der Ewigkeit. Unser Inneres soll, ich kann. Das, was du innerlich spürst, die sollte, das kannst du auch. Was du nicht spürst, das kannst du auch nicht. Wir müssen spüren, vom Herzen her. Und es ist schwer zu beschreiben. Ja, es ist der Traum der Seele. Was spürt deine Seele? Was sollte ich nachts? Wenn du schläfst, der liebe Gott zeigt dir, frag, wenn du einschläfst, lieber Gott, was willst du tun? Was ist meine Aufgabe? Die Geistesschärfe, nicht nur einfach klopfen, Halleluja, 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 verstehst du? Nur noch Halleluja. Fang reell zu werden. Komm runter. Vielleicht muss dir auch die Axt, das Beil ins Wasser fallen. Jeder Christ sollte ein Missionar sein. Jeder Christ, jeder Mensch hat eine Aufgabe, einen Auftrag, eine Bestimmung, hat einen Zweck, ist für irgendetwas da. Finde heraus, für was du da bist. Wir sind Gottes Volk. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und wir sind alles lebendige Steine. Wir sind nicht einer wie der andere, wir sind verschieden. Der Tempel Gottes, das sind wir und es wurde aus unbehauenen Steinen gebaut, es wurde ineinander gefügt. Es ist ein Flachbau, da hat jeder sein, muss jeder seinen Platz finden. Und ich gebe nichts, was der andere macht. Weißt du, da war immer noch Toleranz da. Da war, ja, dazwischen war noch Freiraum. Denn die Steine waren nicht behauen. Die mussten so ineinander gefügt werden. Diese Steine, wo sie auch immer kommen aus dem Steinbruch. Wir sind lebendige Steine. Und das sind wir, lebendige Steine im Bau Gottes. Bisher hat Gott keinen Tempel gehabt. Er wohnt im Busch. Als er Moses rief, hat er im Busch gewohnt, noch der Fisch schießt, der Busch brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Und dann fragt er Moses, was ist denn das? Moses musste nach Ägypten gehen und dann das Volk Gottes rausführen aus der Ziegelproduktion. Wir sind nicht da, dass wie einer wie der andere gleich aussieht, gleich die gleiche Uniform. Nein, wir sind verschieden, wir sind Originale Gottes. Wir werden gebraucht, jeder nach seiner Berufung, nach seiner Qualifikation, nach seinem Werdegang, nach seinem Hintergrund, wo der herkommt. Und jeder kommt von woanders her. Und der Tempel sollte gebaut werden aus diesen unbehauenen Steinen. Und der Prophet ging hier, ja, mit den Schülern am Jordan, Holz zu holen für die Prophetenschule. Das ist eine Ausbildung für die Prophetenschule. So geht es, wenn du nicht aufpasst, lieber Prophet, lieber Diener Gottes, lieber Prediger oder wer du auch bist. Jeder Gläubige ist in den Augen Gottes wertvoll. Und bei Gott werden sogar die Haare gezählt. Die sind sogar, deine Haare sind so wertvoll für den Herrn. Gott hat hier an jeden Einzelnen gefallen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, weil er das tat, was Gottes Wille war. Ja, der lässt sich taufen. Jesus ließ sich taufen und Johannes wollte ihn gar nicht taufen. Ich müsste von dir getauft werden und nicht, dass ich dich taufe. Und er sagt, nein, vor Gott muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Frag, was ist die Gerechtigkeit? Eines Tages werden viele Christen vor dem lieben Gott stehen als Richter und wir werden alle vor Gott erscheinen müssen. Und warum hast du ihm nichts vom Heiland gesagt? Warum hast du ihm nicht geholfen? Warum hast du ihn nicht glücklich gemacht? Warum hast du nicht ermutigt? Weißt du, wir haben oft Menschen in unserer Umgebung, die sind entmutigt. Ermutige den Menschen. Ermutige nur. Das ist, liest du die Zeitung, dann setz dich hin und schreib schnell einen Briefle an diese Person, wo sie beleidigt ist oder gekränkt ist oder kritisiert wurde, in die Pfanne gehauen wurde, was weiß ich alles. Schreib einen Brief und sag, Entschuldigung, aber ich bete für sie und dann mach deinen Namen drunter. Ich halte nichts von anonymen Briefen. Die gehören alle in den Müll. Ich nehme auch keine anonymen Briefe an. In aller Liebe, braucht mir auch gar nicht schreiben. Also wenn die Leute nicht unterschreiben wollen, dann sollen sie bleiben, wo sie sind. Wir sollen mit unserem Leben unterschreiben. Und das ist so wichtig, dass wir mit unserem Leben unterschreiben. Gott ist bemüht, gute Leute zu haben, Originale zu haben, die nicht nur feiern und genießen, sondern die auch bereit sind zu arbeiten. Solche Leute möchte Gott haben. Die Waffen Roms konnten den Hannibal nicht besiegen. Weißt du, die konnten Hannibal nicht besiegen, als Hannibal über die Alpen dann kam. Die waren schockiert, fast gelähmt, dass er plötzlich vor Rom steht. Aber die Feiern und das Feste und der Luxus und so weiter haben die Soldaten Hannibals überwunden. Nur das Leben genießen. Wir sind nicht dazu da, um das Leben zu genießen. Das werden wir noch lang genug in der Ewigkeit machen. Bei Jesus, Milliarden von Jahren, ewig, für immer. Wenn Gläubige sich zur Ruhe setzen und die Aufgabe anderen überlassen, ich habe den Stuttgart einen Bruder gehabt, weißt du, der war zeitlang fleißig. Aber dann hat er gesagt, da sind ja so viele junge Leute, ich lasse die jungen Leute vor. Nein, wir brauchen die Jungen und die Alten. Weißt du, Gott dient man über die Generationen hinweg, jung und alt. Da ist niemand alt und niemand jung. Wir sind alles eins in Christus und wir dienen Gott gemeinsam. Aber ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus. So viele Christen ziehen sich wieder zurück in ihr Schneckenhaus und die verrosten. Wer nicht arbeitet, ein Pflug, was nicht pflügt, das fängt an zu rosten. Ja, wenn Gläubige sich zur Ruhe setzen, die Aufgabe anderen Leuten überlassen, dem Pastor überlassen und so weiter, die werden ihre Berufung vergessen. Und sie werden nicht lange den Sieg behalten. Das ist etwas, was ich weitergebe. Unbedingt finde deinen Platz im Werk Gottes. David Livingstone, dieser große Afrika-Missionar, Afrika eigentlich für Jesus erschließen wollte, war stets besorgt und bemüht, keine große Gemeinde zu haben. Buchstäblich sagt er, große Gemeinden bestehen meistens nur aus Namenschristen und sind meistens unreine, wenn große Gemeinden sind. Ja, er sagte wörtlich, in den ganzen Missionsberichten klingt es gut, wenn man große Massen hat. Damals waren schon 50 Leute sehr viel, aber wenn 50 Leute da aufgezählt werden oder Bilder gemalt werden oder Fotos von 50 Leuten. Bei Gott ist eine Seele mehr wert als 50 halbe. Mehr wert als 50 halbe. Whitefield, der große Prediger George Whitefield, der mit den Methodisten zusammen, mit Wesley zusammen gepredigt haben, der predigt am liebsten vor 10 Leuten. Vor 10 Leuten, die richtig vor Gott stehen, als vor einer Gemeinde von 500 Leuten. Ja, für ihn war, ja, guck mal, diese großen Gemeinden, da herrscht der Teufel, hat er wörtlich gesagt. Also am liebsten hat er vor kleinen Gruppen, von kleinen Hauskreisen gepredigt. Ja, vielleicht findest du auch irgendwo jemand, wo Bibel mit dir zusammen liest und so weiter, und dann hast du gleich einen Hauskreis zusammen. So habe ich angefangen. Ich habe in München auf dem Stachus evangelisiert, mit einem großen Plakat bin ich durch die Gegend geratzt und dann Traktate verteilt. Und dann kam jemand, sagte, wo versammeln Sie sich? Ich habe gesagt, gar nicht. Also ich wohne ja in Augsburg noch. Ich fahre nur immer nur nach München, weil da so viele Leute sind auf dem Stachus. Das war der verkehrsreiche Platz Europas damals zu der Zeit. Und habe ich nicht. Und dann sagte, aber hier da drüben ist mein Café. Ich habe an dem und dem Tag, ich weiß nicht, war es Donnerstag oder war es Mittwoch, hat er keinen Café gehabt. Da könnten wir Versammlung machen. Da über die Hintertür können wir ins Café kommen und da können wir zusammen beten, Bibel lesen und so weiter. Und so habe ich meine Gemeindearbeit angefangen, in ganz kleinen Rahmen. Verstehst du? Durch einen Menschen, der gesagt hat, ich öffne mein Café. Eine Gemeinde darf nicht nach den Heuchlern beurteilt werden. Ja, da sind so viele Heuchler da. Ja, vergiss das alles. Weißt du, du wirst überall Heuchler finden. Vor gar nicht so langer Zeit, als wir doch noch in der Nazareth-Kirchplatz waren, dahin am Leopoldplatz waren, da kommt eine Frau rein und sagt, sind Sie eine reine Gemeinde? Habe ich gesagt, nein. Sobald Sie hier über die Schwelle kommen, sind wir unrein. Wir sind keine reine Gemeinde. Und ich will auch gar keine reine Gemeinde haben. Der Herr reinigt uns. Der Herr heiligt uns. Der Herr wirkt an uns. Und wir werden das, was Gott aus uns machen will. Deshalb nicht nach den Heuchlern beurteilen. Ja, wie der rumläuft oder die rumläuft. Eine tote Gemeinde ist eine Blutstätte und ein Heim für den Teufel. Diese verlorene Axt ist eine seltsame Geschichte, wo das Eisen schwimmt. Das ist nicht normal. Christen, sie haben ihre Berufung verloren. Und das ist das Schlimme dabei. Und diese Geschichte zeigt, sie haben ihre Berufung verloren. Christen sind nicht mehr das. Das sind ja Prophetenschüler. Ach, Weissagung um Weissagung. Die haben gelernt, wie weissage ich, wie vollbringe ich Wunder. Das haben sie gelernt. Wie mache ich das, wie mache ich im Reich Gottes. Prophetenschüler waren das. Sie sollten auch mal so ein Prophet werden, wie der Elisa oder der Elia mal war. Leute, die sich mit Gott und dem Geist beschäftigen und dem Glauben sich beschäftigen, das sind Propheten, die lesen das Wort Gottes, verstehen das Wort Gottes und die haben die Schärfe verloren. Diese Gruppe von Propheten, sie fällen Bäume mit Äxten und wollen die Schule erweitern. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht nur um Erweiterung suchen, sondern gucken, wie sieht's mit uns aus? Wie sieht's mit mir aus? Ist noch die Axt am Stiel? Das ist so wichtig, dass die Axt noch dran ist. Einer der Propheten verliert das Eisen, es fällt ins Wasser, aufgeregt, schreit und das ist noch geliehen. Weißt du, alles, was wir haben, ist sowieso geliehen. Der Heilige Geist ist nur eine Gabe Gottes. Wir haben nur das Pfand des Heiligen Geistes als Angeld, die Anzahlung, mehr nicht. Der gute Mann hat es nicht gemerkt, dass die Axt schon locker ist. So viele Christen merken nicht, mit meinem geistlichen Leben stimmt es nicht mehr so. Da wackelt es, ja, Wackelkontakt. Wahrscheinlich war die Axt auch noch stumpf dazu. Der Mann hatte seine Salbung verloren und das hat er gar nicht gemerkt. Weißt du, so viele Christen sitzen in der Gemeinde, hören die Predigten und merken nicht, dass der Heilige Geist nicht mehr da ist. Weil sie das wissen, wie das läuft. Ein Prophetenschüler weiß, wie Weissagung aufgebaut ist. So spricht der Herr und dann schießt er los. Und er prüft nicht mehr, dass der Heilige Geist immer noch da ist oder nicht mehr da ist. Elisa fragt, wo ist die Axt hineingefallen? Wann hast du das letzte Mal gewusst, dass der Heilige Geist noch da ist, dass der Heilige Geist arbeitet? Wann und wo hast du noch bewusst die Salbung gehabt, die Geistesschärfe, die Treffsicherheit, das richtige Wort im richtigen Augenblick, nicht nur so bla 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 bla. Wo wusstest du, dass Gott dich gebraucht hat, dass du ein Segen warst? Dass du im Willen Gottes warst. Wo hast du das letzte Mal gewusst, dass das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruhte? Sie schickt der liebe Gott. Weißt, das müsste permanent in unserem Leben der Fall sein, dass uns ständig der liebe Gott irgendwo hinschickt. Ein paar Gedanken, wie wir unsere geistliche Schärfe wiedererlangen können. Ruf den Elisa. Sag ihm, was passiert ist. Bitte den Heiligen Geist, Heiliger Geist, zeige mir, was mit mir los ist. Was mit mir nicht mehr stimmt. Warum habe ich nur noch Routine, nur Leerlauf? Ja, weil, ja, ich komme gar nicht weiter. Der Baum fällt nicht, meine Axt ist stumpf oder ich haue mit dem Stiel noch weiter. Ist es so wichtig, dass wir herausfinden, was ist mit mir los? Bin ich noch da, wo Gott mich haben will? Ist das der Wille Gottes, was ich tue? Vielleicht muss ich was anderes machen. Kinderarbeit. Vielleicht muss ich da ein paar kleine Kinder mit den Müttern am Spielplatz gehen und so ein bisschen Kinderstunde machen. Etwas erzählen, eine Geschichte vorlesen. Und wenn du das nicht vorlesen kannst, dann kannst du so eine Hörspielkassette nehmen oder was auch immer. Ja, und diese Elisa sagt, wo ist das passiert? Nimm dein Holz und schmeiß das Holz in ein Bild auf das Kreuz Jesu Christi. Komm wieder zum Kreuz, erlebe das Kreuz. Die Mutter Helena, die Mutter vom Konstantin, Kaiser Konstantin, die war so, ja, Reliquiensammlerin und sie suchte unbedingt das Kreuz von Golgatha und ließ die Leute, die Soldaten und so weiter nach Jerusalem reisen und die sollen alle Kreuze, alle alte Hölzer, wenn sie irgendwo noch Holz finden, vielleicht ist es das Kreuz für Jesus, wo Jesus dran war und sie hat eine Lösung gehabt. Wie finde ich heraus, dass es das Kreuz Jesu ist? Dann hat sie meistens einen Toten auf dieses Holz gelegt, einen toten Menschen, einen Soldaten und so weiter. Und wenn der wieder zu Leben kam, hat er gesagt, dann hat sie gewusst, das ist jetzt das Kreuz Jesu, denn das Kreuz bringt Leben und Kraft. Und tatsächlich hat sie einmal entdeckt, dass plötzlich jemand zum Leben kam, als sie diesen Toten auf das Holz gelegt hat. Und dieses Stück Holz ist jetzt auf dem Petersplatz in einem Obelisk drin, oben, ganz oben. Das ist dieses Holz drin. Ein Stück vom Kreuz Jesu Christi. Kann es Legende sein, kann es wahr sein, ist dahingestellt. Aber auf jeden Fall, so kann man prüfen, werden die Menschen berührt, werden die Menschen gesegnet, kommen sie wieder zu sich, zur Vernunft. 2. Könige 6, Vers 7, nochmals mit dem Eisen hier. hol es raus. Und da steckte er seine Hand aus und nahm es ein. Der Mann muss selbst das Eisen rausholen. Das macht nicht der Prophet. Und das Eisen springt auch nicht selber raus. Er muss seine Hand ausstrecken und rausholen. Bei vielen Christen ist die Welt und der Teufel ganz groß und Gott ganz klein. Hol raus. Wenn du an Jesus Christus glaubst, du musst nur von Jesus erfüllt sein. Er muss in deinem Leben dominieren. Wenn du deine Berufung findest, deine Gesundheit, dein Leben und so weiter, dann muss es ganz von Gott sein. Der Herr hat gegeben, der Herr hat gewollt, der Name des Herrn sei gepriesen. Und du preist den Herrn für dich persönlich. Nur dann bekommt das Leben Schärfe. So viele Christen, die beten für alle Welt, die beten für Afrika, für Russland, für was weiß ich, für wen sie auch immer beten. Fang an, für dich selber zu beten. Hol es raus. Hol es raus. Und erlaube es Gott, dass Gott in deinem Leben etwas tut, dass du wieder die Schärfe bekommst. Du musst deine Chance ergreifen. So wie der Naaman, der 7-mal im Jordan sich getauft hat und ist von seinem hohen Ross runtergestiegen. Du musst es tun. Das wird dir niemand machen. Glaub doch nicht, dass Gott etwas in deinem Leben wirken will. Er wird das machen, das was du nicht kannst, dass er das macht, dass das Eisen schwimmt. Das kannst du nicht, das können die Physiker nicht. Das kann nur der liebe Gott. Aber jetzt musst du rausholen selber. Ja, das ist es, das ist meine Axt. Wir müssen es ergreifen. Es ist so wichtig, ergreife deine Berufung, mach deine Berufung fest. Guck mal, als der Saul von Tarsus sich in Damaskus bekehrte, gleich, ja, imminently, also praktisch plötzlich im gleichen Augenblick, fing er an, von Jesus zu predigen, der Herr ist der Herr, dem folge ich, dem diene ich. Weißt du, fang gleich an. Was du nicht gleich anfängst, wirst du nachher nicht mehr können. Ich habe eines gelernt, als ich in eine neue Firma irgendwo kam, eine neue Arbeitsstelle, ich habe gleich einen Tisch gebetet, wenn ich das durchgehen ließ, wenn ich das nicht gemacht habe, da konnte ich später nicht mehr machen, da konnte ich nicht mehr einfach so mal still sein. Nein, ja, dass ich Tischgebet sprach einfach und dann mein Essen gemacht habe. Ich habe nicht groß aufgepasst, was die Leute gucken. Ich komme dann an meinem Arbeitsplatz, dann kommt mein Nachbar, dann sagt er, Herr Matutis, wissen Sie, bei uns ist ein Frommer in der Firma, der betet am Tisch. Das ist so einfach. Bete am Tisch in deine Firma. Setze Zeichen. Wir setzen Zeichen. Und das ist, erkenne, erfinde deine Aufgabe. Und alles andere wird dann der liebe Gott machen. Nur dann bekommt dein Leben Schärfe. In diesen Tagen spreche ich so viel von Wiederherstellung. Und das ist mir so wichtig, dass die Gemeinde Jesu wiederhergestellt wird. Die Kirchen sind zu. Und da dürfen nur noch 2G-Leute in den Gottesdienst kommen, hier in einer Berliner Freikirche. Das ist für mich schlimm. Und das ist keine kleine Freikirche, das ist eine große Freikirche. Und das ist nicht nur die einzige Gemeinde. Ja, die Pastoren, die lassen die Leute gar nicht mehr rein. Verstehst du? Ja, dann gehen wir zu den Leuten. Oder die dürfen zu mir kommen. Ich lasse die Leute rein. Lob und Dank. Wir sind das auserwählte Werkzeug Gottes. Und Gott will uns gebrauchen. Hab keine Angst, hinzugehen und etwas zu tun. Du musst von Gott den Auftrag haben. Ananias hatte von Gott den Auftrag, hinzugehen zu Saul von Tarsus, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Und der Herr hat auch zu Saul von Tarsus gesprochen. Und er kommt rein, legt die Hände auf und da passiert was. Hab Glauben, dass Gott mit dir ist, dass Gott zu dir gesprochen hat, dass Gott dir eine Last aufs Herz gelegt hat, eine Bürde. Und es wird gehen. Werkzeuge sind zum Arbeiten da und nicht zur Dekoration. Du und ich, wir müssen annehmen, was Gott uns anbietet. Ja, wir können nicht raussuchen, wer soll jetzt kommen. Die Gemeinde, die ich ganz am Anfang in Stuttgart hatte, bei der vorhergehende Pastor, der hat den Leuten gesagt, wir gehen auf die Straße und wir sollen, oder die jungen Leute, die haben mir erzählt nachher, was der Pastor denen gesagt hat, die sollen nur Leute einladen mit Hornbrille und stattliche Leute, die sauber angezogen sind. Nein, der liebe Gott will auch Gammler haben und Lumpen haben und Penner haben. Der Herr Jesus nimmt alle, kommt alle her zu mir. Und ich habe gesagt, nein, wir wollen keine Leute nur mit Hornbrille, Studierte haben. Wir wollen Leute haben, ja, der liebe Gott, wie er sie in die Welt geschickt, wie er uns in den Weg schickt. Gott schickt uns die Leute über den Weg. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Du und ich, wir müssen annehmen, die Gott angenommen hat, die Gott liebt. Wenn du nicht annimmst, was Gott geben möchte und so weiter, dann vernachlässigst du deine Schärfe. und wirst auch nicht wiedererlangen. Nimm das an, was Gott an. Vielleicht musst du es zuerst mal selber lernen. Hier muss ich runter, nicht nur die Leute mit der Hornbrille, sondern auch Dummköpfe, Verrückte. Ja, Gott liebt die Verrückte. Und Gott liebt die Unterbelichteten. Nicht viel Kluge und nicht viel Weise steht in der Bibel, sondern das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott sich erwählt in aller Liebe. Vielleicht hat Gott während dieser Predigt schon zu dir gesprochen. Vielleicht hast du erkannt, dass du nicht da bist, wo du sein solltest. Und in der Arbeit machen, die Gott gar nicht wollte, dass du tust. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Aufgaben. Fang an, das zu tun, was Gott will, dass du tust. Was deine Beziehung anbelangt, was du gelernt hast, was dir liegt. Das, was dir nicht liegt, ist nicht Gottes Auftrag. Aber das, was dir liegt, wo du Spaß hast. Vielleicht hast du deine geistliche Schärfe verloren und bestumpft geworden, abgestumpft, abgebrüht. Ich sag dir, du solltest wieder anfangen, die erste Liebe zu entdecken in deinem Leben. Was ist die erste Liebe? Verstehst du, die Freude am Herrn ist meine Stärke, heißt in der Bibel. Die Axt ohne Stiel ist wertlos. Du ohne dem Eisen bist wertlos. Können es auch ein Hammer sein, verstehst du? Weißt du, wenn das Eisen nicht da ist, das Stiel allein nützt nichts. Meine Religion, mein Glauben, verstehst du, was du in der Hand hast? Nimm dir Zeit und erforsche dein Herz. Wenn du deine geistliche Schärfe verloren hast, hör auf, einfach nur mit dem Griff weiter zu schwingen und nur zu fummeln, zu tun, als ob. Das ist nur frommes Theater. Sei ehrlich und gestehe dir ein, ich habe meine Schärfe verloren. Finde den alten Gott, den du vielleicht als kleines Mädchen oder kleiner Junge erlebt hast. Finde diesen alten Gott wieder. Finde den, komm in diesen kindlichen Glauben wieder, in diesen Urzustand zurück. Schau auf deinen Herrn, höre seine Stimme wieder von vorne. Übernimm die Verantwortung. Und einfach komm zum Kreuz, so, das ist die Botschaft von diesem Propheten hier, Elisa. Und dann ergreife das, was Gott dir gibt, gewinne deine Schärfe zurück. Wo ist sie hingefallen? Zeig es, find heraus, wo ist dieses hingefallen, die Axt. Wer zeigt es? Und plötzlich wirkt der Herr, wenn du an dem Punkt kommst, wo du das verloren hast, vielleicht durch eine Enttäuschung, vielleicht durch eine Beleidigung, vielleicht durch eine Kränkung, geh bis an diesen Punkt zurück und dann sag, Herr, hier, guck mal, das bringe ich dir zum Kreuz. Lass dann verschwinden auf Golgatha, das ist meine Philosophie. Einfach das Kreuz reinschmeißen und da wirst du sehen, was da passiert. Es ist so wichtig, dass du deine geistliche Schärfe dort findest, wo du sie verloren hast. Vielleicht hast du gesagt, ich ziehe mich zurück. Wenn du nicht an dieser Stelle zurückgehst, kannst du die Sache nicht wiedergewinnen und wiederfinden. Da kannst du lange suchen und hin und her rennen und von Gemeinde zu Gemeinde rennen, von Prediger zu Prediger. Ja, kannst googeln, so viel du willst. Wenn du nicht bereit bist, mit dich selbst zu befassen, wo habe ich das verloren? Geh zu deinem Verlust wieder zurück und dort wirst du es gewinnen. Der Mann wusste ganz genau, hier habe ich sie verloren. Hier war das letzte Mal. Wenn du ehrlich bist, dann wirst du genau wissen, wo das war. Sei doch ehrlich zu dir selbst. Nenn den Zeitpunkt, wo das passiert ist. Zeig den Ort, wo das gewesen ist. Wo das geschehen ist, wo dieser Fall war. Vielleicht hat dich jemand kritisiert. Und ich weiß, Leute können einen schön in die Pfanne hauen und kritisieren. Ja, und dann verlierst du deine Schärfe. Find zurück wieder. Lass dir nichts vormachen. Überwinde den inneren Schweinehund, der dich, ja, sagt nein. Also zu denen gehe ich, denen mache ich nichts mehr. Wenn du nicht an diese Stelle zurückgehst, dann wirst du keinen Segen, keinen Sieg haben in deinem Leben. Vielleicht war es, wo dich jemand verärgert hat. Oder als du anfingst, fernzusehen, zu viel fernzugucken. Weißt du, dass du mal Nachrichten guckst, ist nicht schlimm. Aber wenn viele Leute vor dem Fernsehen sitzen und gaffen, jeden Mist in sich reinschlucken. Oder du hast angefangen mit einer bestimmten Person, dich rumzutreiben. Auch da hast du den Sieg verloren und du bist nicht mehr die oder der du früher mal warst. Wenn du dich fragst, wo ist es hingefallen? Frag, wo habe ich das letzte Mal Gott gespürt? Das letzte Mal Verbindung mit dem Himmel gehabt? Werde einmal still und prüfe die Sache in deinem eigenen Herzen. Dein Herz ist das Stiel. Da gehört wieder die Axt drauf. Und es wird nicht lange dauern und du wirst die Antwort Gottes bekommen. Es ist sehr wichtig, dass du wieder die geistliche Schärfe in deinem Leben wiedergewinnst. Und dann kannst du wieder weitermachen. Dann kannst du für Gott wirken. Dann wirst du wieder erfinderisch sein in der Liebe Gottes. Elisa reagiert mit dem Stock hier, nicht um den Mann zu schlagen, sondern das Kreuz hinzubringen, da wo es hingehört. Nur das Kreuz bringt die Sache nach oben. Das Eisen, der Axt, hier war sofort gleich oben. Gott kümmert sich um das, was du verloren hast. Keine Sorge, mach dir keine Sorgen. Gott wird dir helfen. Er hilft uns wieder, das zu entdecken, was wir mal gehabt haben. Denn Gott ist sehr interessiert, uns dort zu bringen, wo wir ein Segen sind. Wo ist das passiert? Wo war das? Was hast du verloren? Ja, frag dich mal selbst. Hast du einen Segen? Bist noch im Segen? Wie sieht deine Beziehung? Hast du Frieden? Segnet er dich finanziell? Oder da wird alles aufgefressen von den Fressern? Wie ist dein Leben? Vielleicht Leute haben einen schlechten Ruf über dich verbreitet und was weiß ich, da kauft bei dir niemand mehr ab. Vergiss es, überlass es Gott. Gott soll die Leute richten. Du musst die Leute nicht richten und die verdammen und dich rechtfertigen. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Gott muss für dich streiten und du darfst nur still sein. Ja, aber die gute Nachricht ist, Gott kümmert sich um deinen Fall. Was du verloren hast, er will dir helfen, dass du wieder findest, dass du wieder erlangst, dass du wieder der Alte oder die Alte bist, was du mal warst oder noch nie gewesen bist. Gott ist ein Gott, der uns wieder herstellt als Menschen und uns dabei hilft, das Verlorene zu entdecken. Finde das Verlorene. Und Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, was du verloren hast, in aller Liebe. Wo hast du das verloren? Den Segen Gottes verloren. Wo geht der Heilige Geist nicht mehr mit? Wo macht er nicht mehr mit? Geh dorthin zurück, wo du aus der Bahn geworfen wurdest. Erlaube Gott dir zu helfen, wieder auf die Spur zu kommen. Möglicherweise musst du etwas beenden, mit etwas anderem beginnen. Dein Axtkopf oder die Axt ist nicht verschwunden. Die ist nur im Wasser. Die siehst du nicht mehr. Die findest du nicht mehr. Die geht in den ganzen Sumpf unter. Gott hat noch eine Aufgabe für dich. Erlange, ja, deine Berufung wieder, wozu du berufen bist. Vielleicht warst du ein bisschen in einer falschen Berufung, in einem falschen Dienst, hast die falschen Aufgaben gemacht. Du hast es gemacht, aber du hast gemerkt, das ist nichts, das, was Gott von mir wollte. In Prediger Kapitel 10, Vers 10, da steht, wenn das Eisen stumpf geworden ist, also die Axt, und niemand die Schneide schleift, muss man seine Kraft anstrengen, man muss sich anstrengen. Weißt du, mit diesem stumpfen Axt ist ein Vorspann für diese Geschichte, was hier der Prophet Elisa erlebt. Es ist ein Vorteil, dass du die Weisheit anwendest und lerne und lerne und lerne und lerne immer wieder noch was Neues dazu, dass du wieder deine Axt schärfst. Ich habe von einem Waldarbeiter gehört, wenn er Bäume gefällt hat, hat er nach jedem Fällen, wenn er einen Baum gefällt hat, hat er sich hingesetzt und dann hat er seine Axt gefeilt und mit der Feile geschärft. Die anderen haben weitergemacht. Aber dann hat er in kürzerer Zeit mehr erreicht mit seiner geschärften Axt. Das ist keine verlorene Zeit, seine Axt zu schärfen. So, die anderen haben weitergemacht. Fang an, nach jedem Sieg Gott zu loben, zu danken, zu preisen, ihn anzubeten und dann wieder mit neuer Kraft, voll Power vorangehen. Wo sind die Arbeiter? Herr, sende Arbeit in deine Ernte. Die Axt haben so viele verloren, ihre Berufung haben so viele verloren. Und jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte, schon 2 Jahre sind wir in dieser Krise. Die meisten Leute haben keinen richtigen Kontakt mehr zu der Gemeinde oder zu den Gemeinden überhaupt, auch zur Kirche nicht, was auch immer ist. Gott will Kontakt haben. Gott will unsere Berufung haben. Gott will, dass wir Öl in unserer Lampe haben oder noch ein Zusatzgefäß mit Öl haben, denn der Bräutigam verzieht. Es ist so wichtig, dass wir die Zeit auskaufen. Ein weiteres Zeichen für den Verlust ist, dass wir ja nicht mehr benutzt werden von Gott, nicht von Menschen. Du sollst nicht vom Pastor, nicht von der Gemeinde und nicht von den Geschwistern benutzt werden. Du sollst von Gott benutzt werden. Und das ist, worauf es ankommt. Viele sind geistlich müde geworden. Die philosophieren nur noch über Gott. Sie reden viel von Gott, aber sie tun nichts mehr für Gott. Weißt du, was nützt es, wenn ich alles weiß, wie das alles funktioniert und ich tue nichts? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchst. Wir sind dir wichtig. Du willst durch uns in dieser Welt sich offenbaren. Und es gibt noch so viel in dieser Welt zu tun. Herr, benütze meine Freunde, benütze meine Geschwister, benütze meine lieben Gotteskinder, wo sie auch immer sind, als deine Werkzeuge. Hilf ihnen, dass sie ihre Berufung wieder erkennen, dass sie wieder ihre Axt finden, wo sie ins Wasser gefallen ist. Zeige ihnen, was wir in deinem Reich tun können und für deine Sache tun können, nicht für die Kirche und nicht für irgendeinen Namen, für einen Verein, sondern für dich, wie sie das Evangelium ausbreiten können und wie sie dein Werk unterstützen können. Lieber Vater, zeig, wie sie das Reich Gottes bauen können und sich da einbringen können. Du wirst Arbeiter in deine Ernte senden. Ich danke dir, Vater, auch unter diesen 1000 Hörern, die meine Predigt heute hören. Finde einen guten Arbeiter, der hinausgeht in die Welt und anfängt für dich zu arbeiten. Und das ist, was ich vom Herzen erbitte von dir. Danke, Herr, du wirst es tun. Amen.